Moin in der Privatpiloten-Lounge. Heute mal wieder eine neue Folge der Miniserie, hast du schon gehört, von und mit Fritz und Johann.
Hallo liebe Fliegerfreunde, auch heute möchte ich dich zu einer weiteren Folge des Formats Hast du schon gehört begrüßen. Ich habe wieder einiges für euch zusammengefasst, daher lasst uns gleich loslegen. Anfangen möchte ich mit der Gratulation an eine alte Arbeitskollegin von mir. Conny Scheich hat von der FAI die Auszeichnung als IGC Champion Pilot of the Year 2022 erhalten. Eine wirklich große und auch verdiente Auszeichnung.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Bei den FAI Segelflugweltmeisterschaften 2022 in Husbands Bosworth, Großbritannien, hat sie ihre Position als amtierende Segelflugweltmeisterin in der Standardklasse mit einer rekordverdächtigen Leistung gefestigt. Sie erreichte ein beeindruckendes Ergebnis, das alle anderen Segelfliegerinnen in der Klasse übertraf und bestätigte damit zweifelsfrei ihre außergewöhnliches sportliches Talent und ihre Überlegenheit unter den weiblichen Wettbewerbern. Conny fliegt seit ihrem 17. Lebensjahr und gewann bereits 2003 im Jihlava in der Tschechischen Republik ihren ersten Weltmeistertitel. Danach folgten zwei Vize-Weltmeistertitel in 2013 und 2017 und Conny ist sehr aktiv auch in ihrem Verein und gibt dort ihr Wissen weiter. Und passend zu dieser Meldung hat auch der Aero-Kurier einen sehr schönen Bericht in seinem neuesten Heft über diese Leistung von Conny Scheich. Ich kann dir diesen Artikel nur ans Herz legen und wünsche nochmal ganz herzlichen Glückwunsch. Als nächstes habe ich euch die Meldung mitgebracht, dass die Lufthansa Aviation Training zusammen mit Diamond Aircraft Austria ein Memorandum of Understanding unterzeichnet haben, in dem festgelegt wurde, dass die Lufthansa das neue Elektroflugzeug, die EDA-40, in ihrem Trainingscenter ausprobieren möchte. Lufthansa plant den Kauf einer EDA-40 zur Ergänzung der derzeitigen DA-40NG-Flotte und gleichzeitig wollen die beiden Partner auch noch an der Erforschung nachhaltiger Flugkraftstoffe, also SAF, forschen. Nach Angaben der Unternehmen wird die EDA-40 auf der Lufthansa-Basis in Gränchen getestet und die Ergebnisse werden dann genutzt, um das Flugzeug für die Flugausbildung und den möglichen Einsatz in einer gemischten Trainingsflotte mit konventionell kolbengetriebenen DA-40NGs weiterzuentwickeln. Lufthansa ist übrigens damit der Erstkunde von diesem Flugzeug. Als nächstes habe ich euch den allseits beliebten Gamma-Report mitgebracht. Es ist der finale Report aus dem Jahr 2022. Gamma ist ja die Vereinigung der GA-Hersteller. Und wie zu erwarten war, hat auch dieses Jahr Cirrus mit 539 SR-20 und SR-22 Flugzeugen und noch zusätzlich 90 Vision Jets den Titel der meistverkauften Marke gewonnen. Also insgesamt haben sie 629 Flugzeuge verkauft. Aber auch die anderen Flugzeughersteller haben insgesamt mehr verkauft, also es wurden insgesamt 8,2% mehr Kolbenflugzeuge, 0,3% mehr Businessjets, insgesamt 6,5% mehr Flugzeuge verkauft. Also alles in allem ein sehr erfolgreiches Jahr, auch wenn in letzter Zeit ja zwei Insolvenzen dazugekommen sind mit Mooney und Robin, aber bei beiden Firmen besteht die Möglichkeit, dass das da wahrscheinlich weitergeht. Die nächste Meldung mal wieder aus dem Bereich der elektrischen Fliegerei und zwar wurde am 15. März das Unternehmen Elektrosolar hat den Elektra Trainer vorgestellt. Das ist ein ultraleicht Trainingsflugzeug, ein Side-by-Side-Anordnung, also für zwei Leute. Und man soll mit diesem Flieger 2,5 Stunden fliegen und hat dann noch eine 30 Minuten Reserveflugzeit. Also insgesamt 3 Stunden, die Batterien da halten sollen. Die Zeremonie für diese Vorstellung fand in Landsberg statt. Dort ist die Firma beheimatet. Angetrieben wird das Flugzeug von einem 50 Kilowatt Motor von Geiger Engineering und das Ganze wurde ja im Juni 22 zum Erstflug angemeldet bzw. hatte seinen Erstflug und hat vor kurzem seine DOLV-Zulassung bekommen. Insgesamt ein wirklich schöner Flieger. Ich habe es euch erzählt, ein Modell von dem einsitzigen Flieger stand neben uns auf der letzten Aero. Auch dieses Jahr werden bestimmt wieder diese Flieger zu sehen sein. Es lohnt sich, kommt vorbei. Und ab 2024 ist dann geplant, die Flieger auszuliefern. Kosten sollen sie in der Grundausstattung 200.000 und in der Vollausstattung 250.000. Apropos Aero, noch ein ganz, ganz kurzer Hinweis von mir. Wenn ihr die App OneWayMap habt, dann schaut doch da schnell mal rein. Die Kollegen von der One Way Map verlosen nämlich Tickets auf die Aero. Also wenn ihr sowieso vorhabt, dahin zu fahren, bewerbt euch, macht beim Gewinnspiel mit und vielleicht sehen wir uns dann ja da.
In der heutigen Ausgabe möchten wir uns nochmal mit dem Kunstflug beschäftigen, und zwar mit dem Immelmann. Und wenn man jetzt Immelmann hört, dann denkt man, ja, das ist eine Kunstflugfigur, die kenne ich. Aber was steckt denn dahinter? Und wer war überhaupt dieser Max Immelmann? Das wollen wir heute mal in unserer, hast du schon gehört, Folge klären. Der Max Franz Immelmann wurde am 21. September 1890 in Dresden geboren und verstarb am 18. Juni 1916. Max Immelmann, den muss man eigentlich in einem mit Oswald Boelcke und auch mit Manfred von Richthofen, dem Roten Baron, nennen, denn er gehört zu den bekanntesten deutschen Jagdfliegern des Ersten Weltkrieges. Und seine Erfolge, die er in den Luftkämpfen errungen hat, die haben ihm beim Gegner den Beinamen der Adler von Lille eingebracht. Max Immelmann war auch Träger des höchsten Tapferkeitsordens, den es zu dieser Zeit während des Ersten Weltkrieges gab. Er hat den Pour de Mérite getragen oder auch der Blaue Max. Angefangen hat das bei Max Immelmann eigentlich so ähnlich wie bei dem Manfred von Richthofen. Manfred von Richthofen, der ist ja damals zur berittenen Garde gegangen, und auch unser Max Immelmann, der war erstmal Fußgängersoldat. Hat aber schnell festgestellt, Mensch, das ist irgendwie nicht so meine Welt hier bei der Infanterie, da habe ich gar keine Lust drauf. Ich möchte fliegen. Also hat er ratzfatz seine Versetzung eingereicht. Die wurde dann auch am 12. November 1914 genehmigt und er kam zur Fliegertruppe. Am 13. November 1914, also schon einen Tag später, hat er dann bei der Feldfliegerabteilung 2 am Flugplatz Johannisthal, wir erinnern uns, Lost Places, hat er angefangen, seine praktische Ausbildung aufzunehmen. Und das ging auch ziemlich zügig bei ihm. Am 31. Januar 1915 hat er dann schon seinen ersten Alleinflug absolviert und das Ganze mit sage und schreibe 54 Schulflügen in der Tasche. Am 9. Februar hat er dann die erste Pilotenprüfung abgelegt und am 11. Februar 1915 hat er dann die Feldpilotenprüfung absolviert. Am 4. März ging es dann mit der Versetzung zum Armeeflugpark 3 in die nordfranzösische Gemeinde Redl. Angefangen hat Immelmann dann erstmal mit Botenflügen. Immelmann war Reserveoffizier und hat neben seinen Botenflügen, die er absolvierte, auch eine Kraftwagenkolonne geleitet. Am 27. März 1915 hat er dann die dritte und letzte Flugmeisterprüfung abgelegt, die dann auch bestanden, und wurde dann zum 12. April hin zur Feldfliegerabteilung 10 nach Vrizy versetzt. Dort war er dann als Artillerieflieger eingesetzt, flog Fronteinsätze und seine Aufgabe bestand darin, die gegnerischen Artilleriestellungen zu erkunden und unter anderem auch Feuerleitunterstützung der eigenen Batterie zu geben. Immelmann hat sich in kürzester Zeit nicht nur in den eigenen Reihen, sondern auch beim Gegner einen Namen gemacht als hervorragender Jagdflieger und er ist dann auch von deutscher Seite mit Orden überschüttet worden. Der sächsische König Friedrich August III. Hat ihm am 13. Oktober das Ritterkreuz des Militär St. Heinrich Ordens verliehen. Am 10. September, also gerade einen Monat vorher, bekam er das Ritterkreuz des Albrechts Ordens mit Schwertern verliehen. Er wurde dann zeitgleich mit Boelcke zusammen mit dem höchsten Orden ausgezeichnet, dem Pour le Mérite. Den hat er am 12. Januar 1916 verliehen bekommen. Weiter will ich jetzt eigentlich gar nicht beim Immelmann mit einsteigen. Ist ein sehr interessanter Typ, gar keine Frage. Wir wollen aber auf die Kunstflugfigur mal ein bisschen eingehen, die er entworfen haben soll, beziehungsweise erfunden haben soll. Also der Immelmann, so wird er ja bei uns in Fliegerkreisen einfach nur genannt, das ist ein Aufschwung. Und diese Kunstflugfigur besteht aus einem halben Überschlag mit einer unmittelbar anschließenden halben Rolle. Und dieser halbe Überschlag wird aus dem Horizontalen kommt, ansteigend nach oben bis zur Rückenlage geflogen. Und mit dieser halben Rolle wird dann wieder in die Normalfluglage zurückgerollt. Den großen Vorteil, den man hat, wenn man einen Immelmann fliegt, dass man ihn auf engstem Raum fliegen kann. Und man gewinnt gleichzeitig Höhe damit. Und die Figur wird ohne Strömungsabriss geflogen. So, und jetzt muss ich einen Schock erstmal an alle loswerden, die ja diese Figur zeitlebens Immelmann genannt haben. Denn wenn diese Kunstflugfigur auch den Namen Immelmann trägt, es ist ja nach damaliger Zeit schwer vorstellbar, dass der Max Immelmann Erfinder dieser Kunstflugfigur war, beziehungsweise dass er sie überhaupt hätte fliegen können mit seiner Fokker E3. Denn dieses Flugzeug verfügte zur damaligen Zeit noch nicht über Querruder. Die Fokker E3 verfügte nämlich damals noch über einen sogenannten Tragflächenverwindungsmechanismus. Und aufgrund dieses Mechanismus wäre es mit dem Flugzeug nicht möglich gewesen, diese halbe Rolle im Scheitelpunkt des Überschlags zu drehen. Vielmehr muss man heute davon ausgehen, dass das Manöver, das der Immelmann damals geflogen ist, als heute allgemein bezeichnete Charme-Doll bezeichnet wird. Das ist eine hochgezogene Fahrtkurve. Also eine steile Steigkurve, aus der das Flugzeug in Normalfluglage dann höher rauskommt, als es hineingeflogen ist. Und wenn man sich so ein bisschen in den Fachkreisen der Elite-Kunstflugpiloten umhört, dann würden andere Stimmen auch sagen, handelt es sich um ein Manöver, welches Ähnlichkeit mit der heute als Turn bekannten Kunstflugfigur hat. Nichtsdestotrotz, die Diskussion ändert nichts am Kern von Immelmanns Erfindung. Mit dieser Figur war er der erste Pilot, der gezielt die dritte Dimension für den Austausch von potenzieller und kinetischer Energie ausgenutzt hat, was ihm damals mit den schwach motorisierten Flugzeugen definitiv taktische Möglichkeiten gegeben hat und eventuell auch hin und wieder ein bisschen im Vorteil war. In diesem Sinne, alles Gute, always blue skies, many happy landings, zurück zum Johann.
Als letztes habe ich euch ein, zwei Videos mitgebracht vom Red Bull. Einige von euch werden es wahrscheinlich schon gesehen haben. Und zwar hat Red Bull zusammen mit Cupcrafters mal wieder einen Stunt hingelegt, den es so noch nie gab. Sie sind mit einem Cupcrafter Carbon Cup auf dem Hubschrauberlandeplatz des Burj Al Khalifa gelandet. Also wirklich nur so eine Hubschrauberlandeplattform ganz, ganz weit oben in einem Hochhaus und dort sind die gelandet. Wirklich ein spektakuläres Video, spektakulär auch, was da geleistet wurde. Ich verlinke euch einige Videos und zwar einmal das Video natürlich von der eigentlichen Landung. Ein weiteres Video, wie man auch die anderen Anflüge sieht. Also es ist nicht gleich beim ersten Mal gelungen, sondern hat einige Anläufe gebraucht. Und dann noch ein letztes Video von dem Erbauer von dem Flugzeug. Das ist Mike Patey. Er ist auch zum Beispiel der Erfinder von Draco, den einige von euch kennen. Das ist diese Vega mit einer PT-6-Maschine. In diesem Video beschreibt er so ein bisschen mehr die Hintergründe hinter diesem Stunt und auch wie das Flugzeug gebaut wurde. Alles interessante Videos verlinke ich euch allen in den Shownotes. Und damit war es das auch von mir. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao.
So, dann bis in 14 Tagen, wenn es wieder heißt, die Miniserie, hast du schon gehört, mit Fritz und Johann. Bis zum nächsten Mal.